Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording, Halbinsel Eiderstedt, und ich freue mich, heute ein ganz besonderes Thema dabei zu haben, nämlich das Thema Sturmflut, Deichbau und ja, alles, was eigentlich so mit der Naturgewalt Nordsee zu tun hat. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich dazu natürlich heute nicht alleine schnacke, sondern dass ich einen Experten an meiner Seite habe, nämlich den Herbert Wolf. Moin Herbert, moin. Schön, dass du dabei bist heute.
Gerne.
Und vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf, weil wir sind heute ganz gemütlich bei Herbert im Wohnzimmer in Olversum auf der Halbinsel Eiderstedt, nahe der Hafenstadt Tönning. Und ja, wir genießen hier im wahrsten Sinne auch den Ausblick auf den Deich. Passt ja perfekt zum Thema, würde ich sagen.
Kann man so sagen.
Ja.
Ja, also ganz kurz, mein Name ist Herbert Wolf und bin seit Menschengedenken oder so lange, seit der Kindheit hier hinterm Deich groß geworden, aufgewachsen, Erlebnisse am Außendeich gehabt und habe dann zunächst erst Tischler gelernt, bin dann beim Wasser- und Schifffahrtsamt in Tönning angefangen, zunächst als Tischler, dann als Wasserbauer. Und dann nachher als Bauaufseher bei Baumaßnahmen am Eidersperrwerk, daher auch ein bisschen die fundierten Kenntnisse.
Ja, mehr als ein bisschen, würde ich sagen, aber da kommen wir gleich ja noch drauf zu sprechen. Und du bist auch als Reiseführer hier an der Nordseeküste tätig,
ja,
hast du mir eben verraten.
Ich habe Reisebegleitung gemacht für Busreisen, bis das Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also ich habe das wirklich gerne gemacht. Und es war nachher eben, dass die Gäste mit Mundschutz im Bus und so weiter und man konnte sich nicht richtig begrüßen, keine Gespräche führen, wie man das sonst so möchte. Und deswegen habe ich das aufgegeben. Heute mache ich noch Führung am Eidersperrwerk. Und das mache ich sehr gerne und da habe ich viel Freude dran, den Leuten das Eidersperrwerk zu erklären, denn es ist nach wie vor die größte Baumaßnahme Deutschlands, also die Küstenbaumaßnahme Deutschlands, und es ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und das wurde auch dementsprechend gefeiert.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir heute über Sturmflut schnacken, dann müssen wir eigentlich auch noch mal so ein bisschen bei den grundlegenden Infos anfangen, nämlich was ist eigentlich eine Sturmflut, beziehungsweise ab wann ist eigentlich Sturmflut? Also ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer zumindest wissen, hier an der Nordseeküste gibt es Ebbe und Flut und die Gezeiten. Ne? Also das heißt, zweimal täglich kommt das Wasser und geht das Wasser, ja. Dass wir Hochwasser und Niedrigwasser haben.
Richtig.
Aber ja, ab wann ist eine Sturmflut wirklich eine Sturmflut und ab wann ist sie eigentlich auch richtig gefährlich?
Ja, wir unterscheiden hier natürlich mit den Sturmfluten leichte Sturmflut, mittlere Sturmflut, schwere Sturmflut und sehr schwere Sturmflut. Und ich kann das an einem guten Beispiel, zum Beispiel am Eidersperrwerk, erklären. Wir haben am Eidersperrwerk bis in diesen 50 Jahren bis heute etwa knapp 200 Sturmfluten gehabt. Davon natürlich überwiegend leichte und mittlere, aber auch doch schwere. Und die sehr schwere Sturmflut, das war die Sturmflut 1976. Das war 3 Jahre nach dem Bau des Sperrwerks. Das war praktisch die Bewährungsprobe für dieses Bauwerk. So, und das Eidersperrwerk fährt jetzt bei 6,80 Meter am Pegel das Sperrwerk zu und dann sind wir hier in der Eidermündung, also sprich Eider aufwärts, doch relativ sicher. Nein? Mhm. Ich habe verschiedene Exponate, wo die Höhen der Sturmfluten abgezeichnet sind, und auch wenn ich mit den Gästen am Sperrwerk bin, werde ich oft gefragt, ja, aber das Wasser läuft ja über das Ziel rüber, also die Wogen, die schießen über das Ziel rüber, und also das ist doch gefährlich und so weiter, aber bei den Führungen erkläre ich immer, dass die Binnentore 1,50 Meter höher sind. Und das ist eigentlich dann unsere Versicherung hier. Mhm. So, und wir sprechen zum Beispiel von einer schweren Sturmflut, wenn wir so über 7 Meter Wasser kommen. Okay. Dann ist das schon eine schwere Sturmflut. Mhm. Und das ist meistens, die Sturmflut ist meistens dann, wenn wir auch Springtide haben. Das heißt, wenn Mond und Erde und Sonne in einer Linie stehen, dann sind die Flutberge, das hat mit der Drehung der Erde zu tun und mit der Anziehungskraft des Mondes, und dann sind die Flutberge am höchsten. Und wenn dann zum Beispiel Sturm oder Wind ist, dann erleben wir hier an der Westküste schon eine Sturmflut.
Mhm. Also gerade in St. Peter-Ording kann man es ja auch ganz schön sehen an dem weiten Sandstrand. Richtig, ne? Wenn Springflut ist, dann steigt das Wasser.
Steigt das Wasser ungefähr einen halben Meter höher.
Ja.
Also auch im Sommer. Mhm. Wenn jetzt normale Tide ist und im Sommer, wir haben bestes Wetter, aber wenn Springtide ist, dann kommt ungefähr einen halben bis dreiviertel Meter mehr Wasser an die Küste. Mhm. Das ist so.
Ja. Ja, ich finde das ganz spannend, was Sturmfluten allgemein auch für eine Faszination bei den Menschen auslöst auch irgendwo. Ne? Und man darf dabei ja auch immer nicht vergessen, das ist schon auch nicht ungefährlich. Ne?
Das ist richtig. Vor allen Dingen die Menschen aus dem Binnenland, die hier Urlaub machen, die wollen... Es gibt Menschen, die kommen echt extra im Herbst oder im Spätherbst, um hier mal so eine Sturmflut zu erleben.
Mhm.
So, und wenn dann die raue Jahreszeit kommt hier bei uns, Herbst, Winter, und dann eben auch die Gefahr der Sturmfluten oder Eisgang oder was auch immer, dann die möchten das doch schon mal erleben, sollten aber meiner Meinung nach immer doch auf die einheimische Bevölkerung hören und doch sich das zu Herzen nehmen, wenn da jemand sagt, also heute würde ich das lieber nicht.
Mhm.
Ne? Denn auch das auflaufende Wasser wird leicht unterschätzt, und man hört ja gerade auch von St. Peter-Ording, dass hin und wieder mal Gäste den Rückweg nicht schaffen, oder auch Westerheversand ist auch so. Westerheversand ist wunderschön im Sommer, und im Winter ist es doch, oder im Herbst, Spätherbst, ist es doch eben auch gefährlich.
Du hast es eben schon angesprochen, so Sturmflutsaison ist Herbst und Winter bei uns an der Küste.
Ja.
Überwiegend, genau. Ja. Ganz platt gefragt, liegt das einfach daran, dass Herbst, Winter generell bei uns hier in Deutschland stürmischere Jahreszeit ist, oder kann man das noch irgendwo anders dran festmachen?
Also kann man nicht ganz so sagen. Wir haben jetzt auch gerade in diesem Jahr, und das ist leider durch den Klimawandel, nehmen die Sturmfluten bzw. nehmen die Wetterperioden einfach zu. Das muss man so sagen. Wir haben teilweise auch im Sommer manches Mal höhere Wasserstände. Ich will das mal anders formulieren. Es ist etwas unberechenbarer geworden. Mhm. Nein? Wenn man heute zum Beispiel im August oder im Juli, wir hatten dieses Jahr einen ganz schlechten Juli, und da, ich weiß das, von den Arbeitern her vom Sperrwerk, die sagten mir, wir mussten den ganzen Monat aussetzen mit der Reparatur. Ne? Die konnten nicht arbeiten wegen dem schlechten Wetter. So, und dann ist die Gefahr natürlich da, dass auch schon im Juli, August eben dann höhere Wasserstände vorhanden sind. Ne? Mhm. Ja, Klimawandel, also wie gesagt, die Stürme bzw. der Wetterwechsel nimmt zu. Mhm. Ne? Was die Höhe der Meeresspiegel anbelangt, so möchte ich doch sagen, das muss man global sehen. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, dass wenn ein Anstieg der Meere, wie das immer prophezeit wird, tatsächlich der Fall oder wenn das eintreten sollte, dann muss man ja bedenken, wir haben ja fremde Länder, wo man ja praktisch bis an den Küsten Häuser gebaut hat, wenn ich an Schweden denke, an Norwegen denke oder aber auch im Mittelmeerraum und dort würden ja auch die Wasser steigen. Aber bei uns ist das, wie gesagt, hauptsächlich dann eher die Anziehungskraft des Mondes und eben dann kommt der Wind dazu und drückt dann das Wasser hier in die deutsche Bucht und dann so entsteht hier dann doch ein höherer Wasserstand und bei Extremen eben dann auch eine Sturmflut. Ne? Mhm. Im Normalfall haben wir hier einen Tidenhub von gut 3 Meter. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist 3 Meter. Und im Extremfall, wenn man dann mal dazu rechnet, dass wir auf 7,80 Meter kommen mit dem Wasserstand, dann ist das doch schon immens. Mhm.
Du hast es eben schon gesagt, also ich fand das ganz erstaunlich, das Eidersperrwerk in den 50 Jahren, die es jetzt schon steht, 200 Sturmfluten.
Gut 200, sind. Gut 200.
Ja. Finde ich schon beachtlich. Du sagtest zwar kleine und mittlere, aber
auch schwere.
Finde das Ausmaß schon beachtlich. Ja, ne? Ja. Also muss ich auch persönlich sagen, ich wohne ja hier auf Eiderstedt, dass das dann doch so oft vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen, kriegt man selbst ja dann auch nicht so oft mit. Ne? Also klar ist dann in den Nachrichten, Wasser wird höher und so weiter, aber dass man es richtig als Sturmflut dann ja auch wahrnimmt, ist ja dann doch eher bei den größeren, sage ich mal.
Das ist richtig und ich möchte da Folgendes zu sagen, vor dem Bau des Sperrwerks, das war ja auch dennoch in fast meiner Jugendzeit, ging es ohne den täglichen Deichgang ging es nicht. Ne? Mhm. Also wir sind jeden Tag mindestens einmal hoch zum Deich gewesen. Nun war es ja auch so, dass wir selber hier Schafe hatten und die im Außenbereich liefen und mussten ja dann auch bei höherem Wasserstand mussten die dann ja zum Deich hochgetrieben werden. Aber heute, wo wir das Eidersperrwerk haben, muss ich ehrlich gestehen, das gibt Wochen, wo ich gar nicht auf den Deich komme.
Ja. Ne? Ja.
Das Vorland hier bei uns ist jetzt Naturschutzgebiet und hat insofern hat das für die Naturschützer ist das natürlich wunderschön und für uns Einheimische ist das aber so ein bisschen, das hat ein bisschen Reiz verloren. Mhm. Denn bevor das Eidersperrwerk gebaut wurde, war es doch so, dass wenn die Flut kam und wenn auch ein etwas höherer Wasserstand war, dann war das immer interessant, manchmal den trieb ein Brett oder ein Stück Treibholz, was man ergattern konnte. Und ja, man fühlte sich in Anführungsstrichen so ein bisschen als Strandräuber.
Ne? Und, die ganzen Schätze bergen, ja, die Nordsee an.
Und das ist heute natürlich alles Schnee von gestern. Das bleibt vor dem Sperrwerk liegen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, auf dieses Bauwerk können wir hier gar nicht verzichten. Mhm. Ne? Denn ansonsten, wenn wir das Sperrwerk nicht hätten, dann hätten ja über 60 Kilometer Deiche erhöht werden müssen bis zur nächsten Abdämmung. Und nicht nur das, sondern die Deiche hätten ja auch nach dem neuesten Profil erstellt werden müssen. Und es hätte auch dann 30 Kilometer oberhalb ein ganz neues Sperrwerk gebaut werden müssen, was den neuesten Kriterien dann auch standhalten würde. Ne?
Ja. Also ich finde es ganz spannend, nochmal so in der Zeit zurückzudenken, wovon du erzählt hast. Also als es das Eider-Sperrwerk noch nicht gab, dass man da ja auch wirklich noch ein anderes Verhältnis zum Deich und zur Nordsee hatte. Also mir wurde auch in Vorbereitung zum Gespräch heute ganz oft erzählt, dieser plattdeutsche Spruch.
Wer nicht will dicken, den muss wiegen.
Ja, genau. Ja.
Also
genau.
Wer nicht will deichen, der muss weichen. Ne? So kann man das übersetzen und das ist eben so. Es ist ja, wenn man so will, es ist ja sowieso interessant, wie man um das Jahr 1000 hier angefangen ist mit dem Deichbau, zunächst mit kleinen Dämmen und dann eben immer höher werdenden Deichen von 3 Meter bis jetzt sind wir bei 9 Meter. Mhm. Ne? Und das zeugt natürlich davon, dass hier Abschmelzen der Pole, Abschmelzen der Gletscher und so weiter, das zieht alles mit in diese ganze Geschichte rein. Ne? Mhm. Mhm. Und ich habe dir ja den Grabstein gezeigt von dem Rungholt-Forscher Andreas Busch. Und da haben wir ja entdeckt, dass das Wasser seit 1750 um ca. 80 cm angestiegen ist. Mhm. Und das ist doch schon bedenklich. Mhm. Und wir wissen ja, oder das weiß keiner von uns, wie es weitergeht. Man sagt heute, wir haben uns das selber zuzuschreiben, dank CO2 und so weiter. Aber das ist die Entwicklung der Menschheit und ich kann nicht nur an uns Deutsche, sondern auch weltweit an alle Menschen die Mahnung aussprechen, wenn wir so weitermachen, dann werden wir unsere Mutter Erde irgendwann nicht mehr bewohnen können oder was weiß ich. Irgendwann wird es dann, entweder werden die Wasserstände so extrem ansteigen oder aber, dass wir durch Ernährungsmangel oder so, durch Unwetter und Missernten nicht mehr lebensfähig hier auf der Erde sind. Ne?
Du hast eben schon angesprochen den Klimadeich.
Ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Wie hoch ist jetzt eigentlich ein Klimadeich und vor allem auch wie breit? Weil der muss ja auch ein Stückchen breiter noch werden als der normale Deich in dem Sinne, den wir vielleicht
richtig,
hier haben.
Ne? Also wir haben ja den normalen Deich und da haben wir da bei unserem Spökenkicker, unserem Infocenter, da haben wir so eine Abbildung. Da kann man sehen, dass die Deiche früher meinetwegen 40, 50 Meter im Deichfuß gewesen sind und in der Krone dann eben Meter. Und heute sind wir dabei, dass wir im Deichfuß, also in der Sohle, auf 130 Meter sind.
Mhm. Nein? Also und, viel breiter.
Viel breiter, ja. Und dann haben wir die Deichhöhe von 9 Meter und hier oben jetzt eine Breite von 2,50 Meter und der Klimadeich, den wir ja jetzt neu haben, hier zum Beispiel Hauke-Hein-Koog, Eider-Sperrwerk ist man jetzt dabei, die haben eine Breite in der Krone von 2,50 Meter und die sind so ausgeführt, da können wir nochmal 1,50 Meter oben drauf setzen, ohne dass wir jetzt die Fußbreite verändern müssen. Nein. Mhm. Das Handicap ist hier bei uns, dass wir ja Nationalpark Wattenmeer sind und dadurch sind uns so ein bisschen die Hände gebunden, denn wir dürfen mit dem Deichfuß nicht weiter in den Nationalpark rein. Und zum anderen ist es so, wir dürfen aus Deichvorland keine Materialien mehr entnehmen.
Ne? Das weil heißt, das alles wurden, Schutzzone ist.
Ja, ja. Wurden früher die Deiche in überwiegender Arbeit alle aus dem Vorland beziehungsweise auch ein Teil aus dem Hinterland entnommen. So, dadurch sind die Spätinge entstanden. Aber heute ist es so, dass Materialien nur noch aus dem Binnenland entnommen werden dürfen und wir müssen zum Beispiel alles per LKW und per Lastwagen, mhm. also es muss alles herangefahren werden, will ich mal so sagen, während in früheren Zeiten, zum Beispiel wie das Eidersperrwerk gebaut wurde, da wurde der Deich einfach mit Seesand aufgespült, der wurde aus einer Tiefe von 35 Meter entnommen, das war tragfähiger Sand und dadurch hat man praktisch dann viel Arbeitsgänge eingespart. Der wurde aufgespült mit einem Spüldampfer und wurde dann planiert und so wie beim Eiderdamm wurde der Deich dann eben geteert, weil dort keine Beweidung stattfinden kann, sondern die anderen Deiche sind ja alle begrünt und die werden ja auch regelmäßig von Schafen beweidet und festgetreten und die Schafe sorgen dann ja auch dafür, dass zum Beispiel keine Schadenhager sich im Deich aufhalten. Ich weiß, in früheren Zeiten, bevor das Eidersperrwerk gebaut wurde, war hier unser Seedeich. Da mussten zum Beispiel die Maulwurfshügel geebnet werden, da mussten Disteln gestochen werden, da mussten Brennnessel gemäht werden. Das waren Aufgaben der Schafbesitzer hier am Deich und das ist ja jetzt alles hinfällig. Jetzt werden die Deiche von den Mitarbeitern des Küstenschutzes gepflegt und unterhalten und da hat sich doch einiges sehr gewandelt. Ne?
Also dieser plattdeutsche Spruch, so nach dem Motto, ne? Jeder, der sein Stückchen
Deich... Jeder war ein bisschen mitverantwortlich.
Ja, ne? Musste sich wirklich drum kümmern, weil wenn der Deich nicht hält und die Sturmflut zu stark ist, dann kann das auch ganz verheerende Folgen haben.
Das
ne?
kann das. Ja, das kann das.
Du hattest eben schon die Sturmflut...
Wenn wir nochmal auf das Jahr 1962 zurückkommen wollen, wie wir hier die große Sturmflut hatten und zum Beispiel in Tönning, da stand das Wasser ja teilweise bei den Häusern bis an die Fenster. Die Haustüren hatten ja alle rechts und links entweder Winkeleisen oder Schlitze. Da wurden Bretter reingesteckt und dann wurde das mit Torf oder anderen Materialien wurde das abgeschottet. Und das Wasser stand aber bis an die Fenster und wir hatten hier in Tönning hatten wir teilweise nur dank der Feuerwehr das Glück, dass die Mauern gehalten haben. Ne? Mhm. Also die wurden von innen abgestürzt, weil die Mauern, die sind
Schwamm quasi.
Die sind mitgegangen, denn das sind Häuser, die sind 200, 250 Jahre alt. Ne? Ja, und wir haben ja insofern auch Glück gehabt. Zum Beispiel hatten wir bei auflaufendem Wasser hatten wir Südwestenwind. Und die Flut kam und ich weiß, mein Großvater, der ist dann nochmal zum Deich hochgekraxelt und so auf alle vier, ne? Mehr ging nicht.
Und weil der Wind so stark war schon.
Wegen dem Wind und wegen dem Sturm. Und er hat dann gesagt, zu seiner Frau, Mutter, da kommt was auf uns zu. Die Eider kocht.
Oh ja. Ne?
So, und insofern, ich hatte dir vorhin ja schon erzählt, dass das Wasser bis oben an den Deich stand. Und dadurch, dass der Wind im letzten Moment von Südwest auf Nordwest gedreht hat, dadurch wurden hier die Deiche entlastet. Und im Norden Eiderstedts sind dann ja zwei Köge vollgelaufen, beziehungsweise durch Deichbrüche vollgelaufen. Und die waren aber vorher schon evakuiert worden. Es ist dort kein Mensch und Tier zu Schaden gekommen. Die Flut, die war ja im Februar und ich bin mit einem Schulkollegen, das muss im April, Mai gewesen sein, da sind wir mit dem Fahrrad rübergefahren und haben uns diese Kölge angeguckt. Man hatte die Deichbrüche notdürftig wieder abgedichtet, aber der ganze Kog war mit Schlick übersät, das ganze Land war mit Schlick bedeckt und war auch praktisch für den Sommer denn nicht beackerbar. Ja. Ne? Also konnte nicht angebaut werden.
Ne? Und die Menschen, die dort gelebt haben, hattest du gesagt, die wurden schon im Vorwege...
Die waren ja im Vorwege evakuiert. Ne? Und ja. Okay, die Häuser sind dann ja teilweise vollgelaufen. Und das haben wir ja jetzt gerade ganz frisch an der Ostsee gesehen, wie das kommen kann. Nur, dass man dort eben mit so einer Flut eben überhaupt nicht rechnet. Mhm. Nicht? Wie zum Beispiel hier bei uns an der Nordsee, man ist sich dessen immer bewusst. Mhm. Es kann kommen. Nicht? Mhm. Deswegen haben wir ja auch jährliche Kosten von, ich sag mal, 50 Millionen Euro, die in verschiedenen Objekten reingesteckt werden. Und wenn man heute nimmt, ich habe gerade die letzten Zahlen hier für die Erneuerung und die Erhöhung des Eiderdamms, da hat man gerade mal ungefähr 1 Kilometer und der kostet 30 Millionen.
Wahnsinn.
Das ist viel, viel Geld, aber dieses Geld sollte es uns wert sein.
Ja, und du hattest eben gesagt, das ist bei mir hängen geblieben, der Deich hat ausgesehen dann wie ein Schweizer Käse, nur nicht, dass die Löcher komplett durchgegangen sind.
Also nach der Sturmflut 62, unser Deich hier, da waren sehr tiefe Auskolkungen und Auswaschungen drin und die wurden dann erstmal notdürftig repariert. Nicht so wie in anderen Gegenden, wo die Bundeswehr mit in Einsatz war. So schlimm war es hier nicht, sondern eben hier wurden die dann nach der Sturmflut wurden diese Löcher zunächst erst mit Faschin, also Reisigbündel, wurden die zugemacht und dann wurden da Pfähle reingeschlagen und diese Reisigbündel wurden dann mit Draht vernäht, damit das Ganze zunächst erstmal unten blieb und hält. Ne? Also, und dann im Frühjahr wurden diese Löcher dann mit Erde wieder aufgefüllt und dann wurden im Vorland, damals durften wir das noch, im Vorland wurden dann Grassoden ausgeschnitten. Grassoden so 30 mal 30 Zentimeter und eine Stärke von 8 Zentimeter. Und die wurden dann praktisch in diese Löcher sauber wieder eingepasst und wurden mit langem Stroh, wurden die dann befestigt. Da gab es, genauso wie es für die Reetdächer gab das ja zum Festnähen so eine lange Nadel. Mhm. Und so gab das auch so eine ähnliche Nadel. Und da wurden diese Grassoden dann mit befestigt. Auf Plattdeutsch sagte man, die wurden gegläut.
Ah, okay.
Und dann sind die über Sommer angewachsen. Wenn Pech war, dann hat man zum Beispiel die noch ein bisschen gießen müssen, ne? Also noch befeuchten oder feucht halten müssen. Und ansonsten sind die von alleine angewachsen und das war ja gewachsener Boden aus dem Vorland. Ne? Und das ist heute ja alles nicht mehr erlaubt. Eigentlich ist das schade. Und man kann auch, oder man muss heute ja sagen, während wir ja in früheren Jahren oder seit Menschengedenken Land eingedeicht haben, um das für den Menschen nutzbar zu machen, also urbar und nutzbar, sprich Ackerflächen. Und ist es heute so, dass man sagt, wir haben Land genug, Landgewinnung wird nicht mehr betrieben, sondern eben nur Küstenschutz. Deswegen zum Beispiel Lahnungsbau gibt es heute fast, es gibt noch Lahnungsbau, aber nur als Wellenbrecher, nicht mehr. Früher hat man ja Lahnungsbau rausgetrieben ins Watt, um später das Land auf, dann einzudeichen. Mhm. Und das gibt's nicht mehr.
Mhm.
Nein? So. Und dadurch ja auch, dass wir hier auf Eiderstedt, Eiderstedt besteht aus über 60 einzelnen Kögen. Wir haben hier ja Köge, die liegen 1,50 Meter unter dem Meeresspiegel, dadurch, dass man die eben eingedeicht und urbar gemacht hat.
Mhm.
Nein? Aber würden wir keine Deiche auf Eiderstedt haben, oder die Deiche so brechen, dass wir, wo keine Mitteldeiche sind. Wir haben ja heute, wir lassen ja die alten Deiche stehen als Mittel- oder Schlafdeiche. Und wenn wir das nicht machen würden, dann hätten wir ja praktisch, wenn man so will, eine Badewanne. Und wenn irgendwo ein Deich brechen würde, dann hätten wir Eiderstedt unter Wasser.
Mhm.
Nein?
Mhm.
Wir sehen das ja zum Beispiel bei extremen Niederschlägen, zum Beispiel im Oldenswarder Raum, da haben wir die niedrigste Stelle mit hier auf Eiderstedt, und da im Winter, wenn extreme Niederschläge sind, haben wir da doch zum Beispiel überall Land unter, ne? Also sprich Binnenseen.
Ja.
Ja.
Ich fand es total spannend. Im Vorwege hast du mir schon gesagt, was vielen ja gar nicht bewusst ist, das Eidersperrwerk, das schützt uns nicht nur vor der Sturmflut, ich sag mal von außen, sondern das Eidersperrwerk ist ja auch wirklich wichtig für das ganze Entwässerungssystem hier auf der Halbinsel.
Also die erste wichtige Aufgabe, wie gesagt, das ist die Gewährleistung gegen Sturmfluten. Aber genauso wichtig ist zum Beispiel die zweite Aufgabe, und das ist die Entwässerung des Binnenlandes. Ne? Und wenn wir bedenken, wir haben zum Beispiel die Eider von Rendsburg bis fast Flensburg, denn die Treene, das ist der größte Nebenfluss der Eider, das Ganze entwässert alles hier durch das Eidersperrwerk. So, und da machen wir eben Folgendes: Wenn wir extreme Niederschläge haben, dann setzen sich Deich- und Habsielverband, der Eiderverband, die setzen sich in Verbindung, und dann wird gesagt, wir hätten gerne eine Sieltide. Und eine Sieltide bedeutet, dass wir das Eidersperrwerk bei Ebbe zufahren. Das ist immer der feine Unterschied. Wir fahren das Eidersperrwerk bei Ebbe zu. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, wir haben hier einen Tidenhub von 3 Meter. Und diese 3 Meter, das sind bis zum Sperrwerk Nordfeld, sind das dann an Wasser etwas über 30 Millionen Kubikmeter, die wir aufnehmen können aus dem Binnenland.
Mhm.
Heute ist es so, dass wir zum Beispiel die Treene, die entwässert in Friedrichstadt, und die Obereider, die Mitteleider, muss man so sagen, die entwässert in Nordfeld. Und das geschieht folgendermaßen: Wir haben an der Mitteleider haben wir, ich meine, 11 Schöpfwerke, und die sind ausgestattet eben mit riesigen Pumpen und pumpen das Wasser aus dem Binnenland in die Eider, während die Treene ja ein naturbelassener Fluss ist, und der entwässert in Friedrichstadt durch ein Siel in die Eider. Und dann geschieht Folgendes: Dann nehmen wir das Wasser auf, hier in die Tide-Eider, die ja dann praktisch abgesenkt ist. Und dann, wenn sich Wetter und Wind und alles beruhigt hat, dann machen wir das Eidersperrwerk auf und können dann praktisch dieses Wasser in die Nordsee entlassen.
Mhm. Ja, du hattest auch so ein paar Institutionen angesprochen, hier auf Eiderstedt, die da ihre Aufgabenfelder haben.
Ja, zum Beispiel der Teich- und Habsierverband,
genau,
den wir hier haben, der ist ja mehr oder weniger zuständig für die Entwässerung des Binnenlandes, ne, also für die Silzüge, für die Hauptgräben, ne, oder die alten Bootfahrten, die wir hier noch haben.
Mhm. Ne, und für den Deich an sich aber nicht unbedingt, meine ich, oder?
Im Zusammenhang, also Deich- und Hauptsielverband im Zusammenhang mit dem Deich, mit dem heutigen, ist ja ein Nationalpark und dieses frühere LKN in Husum, Amt für Natur und Küstenschutz, ne?
Ja.
Die arbeiten aber ganz dicht zusammen.
Ne? Okay, das, genau, weil der Außendeich ist doch dann im Zuständigkeitsbereich
das
vom...
gehört zum LKN und dann geht es nachher ja eben, die arbeiten wieder mit dem Nationalparkamt zusammen, um eben dementsprechend auch hier Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel, dass die Halligen geschützt werden oder die Inseln. Mhm. Ne? Und da wird man ja auch gerade die Halligwelt, die ist ja einmalig, die gibt es ja auf der ganzen Welt nur einmal. Und da ist man ja auch dabei, dass man die Halligen zum Beispiel erhöht beziehungsweise so herrichtet, dass dort weiterhin Menschen leben können.
Mhm.
Nach der Sturmflut 1962, da hat man ja auf den ganzen Halligen zunächst erstmal in jedem Haus einen betonierten Schutzraum hergestellt, damit, also man hat Betonpfähle in den Boden, in den Halligboden getrieben oder gegossen und hat darauf einen Schutzraum erstellt, also rein aus Beton, damit, falls das Haus oder Wände einstürzen, sich die Familie in diesem Schutzraum dann retten kann.
Ne? Okay. Mhm.
So, und in 62 bei der Sturmflut, da war es ja noch so, dass viele Halligbauern hatten ja noch Tiere mit auf dem Hof. Und die Tiere, die Kühe, so, ich weiß das auch mündlicher Überlieferung, die Kühe standen bis zum Euter im Wasser, im Salzwasser. Und das Erste, was war, dass man Süßwasser rübergeflogen hat, denn auf keiner Hallig gab es Wasserleitung. Die haben alle noch damals aus den Fetingen gelebt. Das sind die tieferen Kuhlen oder die Wasserflächen in den in der Halligmitte.
Mhm.
Und da hat man diese Fetinge, die waren ja natürlich auch voll Salzwasser gelaufen. Und so hatte man für das Vieh und für sich selber kein Trinkwasser.
Ja, auch eine schreckliche Vorstellung.
Ja, also. So, und heute sind ja alle Halligen mit Wasseranschluss und mit Stromanschluss. Die einzigste Hallig, die noch keinen Stromanschluss hat, das ist die Hallig Süderoog. Süderoog, die haben ein Notstromaggregat, also wenn die beiden abends fernsehen wollen, dann müssen sie das Notstromaggregat anschmeißen. Oder eben hier auch Photovoltaik. Und ich hatte, wie lange ist das her? 2 Jahre, da sind wir mit unserem, letztes Jahr im Sommer, sind wir mit unserem Wanderverein, haben wir so eine Kutschfahrt gemacht zur Hallig Südfall. Kann ich jedem nur empfehlen, ist abenteuerlich. Und die Halligwelt hat sich ja so gewandelt, also die sind von der Landwirtschaft praktisch ab, heute nur noch auf den sanften Tourismus.
Mhm.
Ne? Also man wird dann auf der Hallig bewirtet und beköstigt und okay, das kostet dann vielleicht ein Euro mehr, aber das gibt man gerne. Ne?
Wenn das ein einmaliges Erlebnis ist was es
ist
ja ist,
ja,
die Halligwelt gibt es nur hier.
Meine Planung ist, ich möchte an und für sich noch einmal mit dem Hallig-Postboten nach Süderostsand. Ich hoffe, dass ich das vielleicht im nächsten Jahr realisieren kann. Den Hallig-Postboten, den kenne ich persönlich nicht, aber mit seinem Vater habe ich zusammengearbeitet beim Wasser- und Schifffahrtsamt. Der war Leuchtturmwärter auf Amrum und habe mit ihm einen sehr guten Kontakt gehabt. Und sein Sohn, der bringt die Post nach zweimal die Woche, meine ich, läuft er nach Süderhoch. So eine Tour sind gut 2 Stunden und im Sommer barfuß, im Winter mit langen Gummistiefeln. Das ist natürlich dann auf Deutsch gesagt Mord.
Ne? Mühsam.
Mühsam. Ne? Und er nimmt auch Gäste mit, aber wie gesagt, die müssen dann schon gut zu Fuß sein.
Ja, also, 2 Stunden ja, ist man da unterwegs.
Ja, und dann gibt es auf der Hallig eine Tasse Tee. Ja. Und dann muss man auch schon wieder los.
Die braucht man dann auch wahrscheinlich, kurze Verschnaufpause und dann wieder raus, weil Ebbe ist ja dann auch nicht richtig, unbegrenzt.
Richtig. Also man läuft ja praktisch bei Ablaufen Wasser los von Pellworm und tüffelt dann praktisch bis zur Hallig hin, liefert da die Post ab und dann gibt es eine Tasse Tee und dann geht's wieder zurück, ne?
Ja. Da musst du unbedingt mal berichten, wenn das geklappt hat.
Ne?
Dann setzen wir uns wieder zusammen.
Ja, das müssen wir noch mal aufnehmen. Gerne machen. Denke ich, ist ein abenteuerliches Erlebnis.
Das glaube ich.
Ja. Heute ist ja, kann man ja so sagen, hier auf Eiderstedt und auch auf der Insel- und Halligwelt wird ja fast nur noch der Tourismus groß geschrieben. Ne? Also es werden zwar Tiere, Großvieh und Schafe werden über Sommer zu den Halligen gebracht zur Beweidung, aber über Winter kommen die alle aufs Festland.
Ist das quasi dasselbe Prinzip wie hier bei uns mit den Schafen auf dem Deich, also dass die Tiere dann auf die Halligen geschickt werden, um es auch festzutrampeln, damit das alles schön...
Die Hallig kurz halten praktisch, das Gras kurz halten und auch... Da ist natürlich gerade so auf den Halligen, das haben wir ja hier auch auf Eiderstedt mit den, bei uns sind das die Nonnengänse und dort sind das die Ringelgänse, die dann eben dort Rast machen und praktisch ihre Hinterlassenschaften dadurch das Gras für andere Tiere denn unnutzbar machen. So, und da bloß bei uns ist das so, das Land wird nicht überflutet. Und dort ist das so, wenn dann nochmal im Frühjahr eine höhere Flut kommt und die Hallig wird überflutet, dann ist die praktisch wieder sauber.
Ja. So kann man das einmal sagen. Einmal abgespült.
Einmal abgespült, ja.
Ja, das haben wir hier bei uns auf Eiderstedt nicht.
Das können wir leider nicht. Wir haben ja viele Schäfer nicht, aber auch Landwirte, die sich ja beklagen, dass die hier die Nonnengans-Population hier so zugenommen hat und dadurch eben Fraßschäden entstehen. Vielleicht sollte man in der Hinsicht, da bin ich etwas anders dabei, vielleicht sollte man in der Hinsicht vielleicht mal umdenken, weil man ja die Vorländereien heute nicht mehr beweidet. Mhm. In früheren Zeiten wurden die beweidet von den Deichschäfern und da haben sich dann die Ringelgänse im Außenbereich aufgehalten und auch dort gefressen. Und das können die heute nicht mehr, weil das nicht beweidet ist. Ich sehe das hier bei mir, das Gelände wird auch nicht beweidet und da laufen zwar Großvieh läuft hier, aber die schaffen das einfach nicht, das Ganze so kurz zu halten, dass es zum Beispiel für die Gänse interessant ist. Ne? Mhm. Denn eine Gans will grundsätzlich kurzes Gras. Oh, ja. Die wollen wollen ja im Gegensatz zu anderen Tieren, wollen die ganz kurzes Gras abzupfen. Ja. Das ist so.
Ja. Du hast ein unglaubliches Wissen über die Tier- und Vogelwelt. Das merkt man, glaube ich, so zwischendurch schon enorm. Da muss ich noch mal kurz drauf eingehen. Du bist ja auch sehr aktiv für den Spökenkieker hier in Olversum. Der Spökenkieker, das ist ja ein Infohaus, beziehungsweise da steckt auch ein Verein dahinter. Ja. Vielleicht magst du da noch mal kurz drauf eingehen, was vom Verein und vom Spökenkieker eure Aufgabe ist, eure Mission ja auch irgendwo. Und weil ich glaube, dass das auch für alle Besucher hier bei uns auf Eiderstedt eigentlich wirklich eine tolle Anlaufstelle ist, die man mal besuchen sollte.
Spökenkieker, schon alleine der Name, da werde ich ja oft nachgefragt. Spökenkieker, ja, was ist ein Spökenkieker oder wieso Spökenkieker? Spökenkieker, das ist praktisch, man kann das vergleichen mit einem Seher. Also es gab ja früher Menschen, die konnten ja Unheil voraussehen oder irgendwelche. Und hier im Plattdeutschen ist das eben ein Spökenkieker. Mhm. So. Und der Name ist praktisch von dem Vorgänger übernommen worden. Ich muss das anders sagen. Es ist im Anfang ein Geräteschuppen und Aufenthaltsschuppen gewesen für Arbeiter vom damaligen Maschenbauer und Heide. So, wurde 1952 da so errichtet und die Arbeiter, wir unterscheiden, damals gab das Notstandsarbeiter, das waren die Arbeiter, nachher gab es so ABM-Kräfte später. Aber diese Notstandsarbeiter, die wurden eingestellt für den Küstenschutz im Frühjahr und im Herbst, wenn sie dann so 10 Monate oder 8 Monate gearbeitet hatten, dann hatten sie Anwartschaft auf Stempelgeld. Und dann gab es die Stammarbeiter, das waren die Arbeiter, die man das ganze Jahr beschäftigen musste. Und die haben dann über Winter dort in diesem Spökenkieger, haben die praktisch dann das Feldgeleis oder die Loren, Feldloren, die kleine Diesellokomotive, alles wieder instand gesetzt, damit man dann im Frühjahr wieder in die Landgewinnung gehen konnte.
Okay.
So ist das angefangen.
Mhm.
So. Durch den Bau des Eidersperrwerks war diese Halle überflüssig.
Der Schuppen wurde
überflüssig und man hat den Schuppen dann an einem Tönninger verkauft und der hatte die Blitzidee, dort ein Café zu errichten.
Vom Geräteschuppen zum Café.
Ja. Das erste war, er nahm das alte Blechdach runter, da kam ein neues Strohdach rauf, also ein Rehdach.
Mhm.
Und er hat das von innen alles total umgearbeitet und umgebaut, sprich toilettenmäßig und so weiter, damit das Ganze dann auch als Café genutzt war. Nur der gute Mann, der hatte einen riesen Fehler. Er hat alles gebaut ohne Baugenehmigung.
Ach hey.
So, und wie er fertig war, da, was hat er dann gemacht? Dann hat er ja die Konzession beantragt für den
Café. Ausschank und Speisenverkauf.
Und da hieß das ja, mein Lieber, du hast ja gar keine Baugenehmigung und dieser Bau, der steht außerhalb des Bebauungsplans, der muss abgerissen werden. So, und daraufhin hat sich der Verein Grüne Insel gegründet und hat von ihm diesen Geräteschuppen beziehungsweise dann dieses umgebaute Haus gepachtet und dort dann dieses Infocenter errichtet.
Durfte man also, ohne dass also es jetzt das ist, doch das, abgerissen werden
ja,
musste?
Ja, er brauchte es ja nicht abreißen. Es war ja sein Eigentum.
Mhm.
Ne? Nur, er konnte sich da tagsüber aufhalten, aber er durfte da nachts nicht schlafen.
Ach so, okay.
Also das war praktisch nur so ein Tagesraum. Ne? Und ich denke mal, es war in erster Linie auch ein bisschen, man wollte ihm eins auswischen, weil er da ja schwarz gebaut hatte. Hm. Ne? Da hat man dann gesagt, nach dem Motto, die wir wie wohl kriegen. Ne? So, und eigentlich ist es schade, denn wenn man ganz ehrlich sein will, dieses Café, wenn das dort ein Café geworden wäre, das wäre mit einem Selbstgänger gewesen.
Das glaube ich auch.
Heute mit dem Fahrradtourismus und mit dem Tourismus schlechthin, er hatte für solche Dinge, da hatte er einen Riecher. Aber sein Fehler war eben, dass er so luschig war, ne? Und alles so, auch das läuft schon.
Und wie du gesagt hast, er hatte wahrscheinlich diese Weitsicht, aber ist ihm vielleicht das, was ihm eigentlich Behörden, vor der Nase lag.
Die Behörden dabei sind ihm dann so ein bisschen dazwischen gekommen.
Und dann kam der Verein.
Dann kam der Verein, das sind 8 Fördervereine, also einzelne, Deich- und Habsielverband, da ist die Stadt Tönning, da ist die Jägerschaft, die Anglerschaft und so weiter. Und die haben damals praktisch alle dazu beigetragen, mit irgendeiner Sache, da sind ja verschiedene Exponate ausgestellt, über Angeln, auch eben dann über Eiderstedt als solches, wie Eiderstedt entstanden ist, durch die Zusammenlegung der Köge und so weiter, Eindeichung. Und dann ging das los, dass man ja sagte, wie bringen wir das an die Öffentlichkeit? Mhm. So, und da muss ich sagen, dieser Verein, der setzt sich ja zusammen aus lauter Ehrenamtlichen. Da ist kein Hauptamtlicher oder kein bezahlter Job, sondern wir haben den Spökenkicker geöffnet vom 1. Mai bis zum 1. Oktober. Und wir hatten ihn praktisch hier jeden Tag geöffnet, also 7 Tage die Woche. Und das konnten wir personell jetzt nicht mehr durchhalten. Jetzt ist es so, dass wir den Spökenkicker leider nur noch von Mittwoch bis Sonnabend, einschließlich Sonnabend, aufhaben. Ich sage leider, weil auch wenn das Sonntag schönes Wetter ist, dann halten die Gäste dort an. Oder ich habe das auch schon gehabt, wenn ich mal hingefahren bin, um da irgendwas zu werkeln, dass dann die Tür aufgeht. Und ich habe gesehen, hier ist auf, darf ich mal reingucken? Mhm. Ja, dürfen Sie. Und dann wird den Leuten was erzählt. Ne?
Ja.
Das ist so.
Es ist eine tolle Ausstellung, die ihr da drin habt.
Ja, es ist eine Ausstellung und wir sind auch noch dabei. Wir haben gerade jetzt, das haben wir jetzt zum Abschluss gebracht, wir kriegten von einer Familie hier aus Tönning 7.500 Euro, um dort weitere Exponate und weitere Ausstellungsmöglichkeiten zu schaffen und Ausstellungsobjekte anzuschaffen. Und ja, das ist eine... Die Familie kommt ursprünglich hier aus Tönning und die haben hier in Tönning in früheren Zeiten ein Hotel gebaut. Das war das Sophie Ingeborg, das die spätere Seniorenresidenz Eiderende. Ne? Und da gibt es eine Stiftung und die schütten jedes Jahr 15.000 Euro aus. So, und die Stadt Tönning hat 7.500 Euro gekriegt für Spielgeräte, für Kinderspielgeräte. Und dank unserer jetzigen Bürgervorsteherin Mary Ebsen kriegten wir 7.500 Euro für den Spökenkicker.
Ne? Das ist toll.
Aber das ist natürlich, wenn man so will, es deckt nicht oder
reicht nicht um die ganzen
nicht
Kosten.
Um die Kosten, ja, beziehungsweise um, wie gesagt, es geht ums Überleben. Das ist uns wichtig. Ne?
Mhm.
So, und wir haben schöne Exponate ergänzt jetzt und wir haben da eine Designerin, die stellt diese Sachen vor. hat Ideen und natürlich auch gerne. Ne? Aber sie ist gut davor und ich habe selber gemerkt, also man muss sowas schon durch eine Designerin oder durch einen Designer machen lassen, die haben das mit einem anderen Blick. Mhm. Ne? Mir schwebt ja vor, ich würde gerne da noch eine Ecke mitnehmen. Also wir nennen uns ja Grüne Insel e.V., weil die Grüne Insel, das ist eigentlich das Olversumer Vorland. Das hieß immer Grüne Insel. So, und da gehört ja auch das Eidersperrwerk dazu. Und ich würde gerne in dieser Geschichte noch eine Ecke finden, wo ich die Exponate vom, ich habe ja, hast du ja gesehen, ich habe hier ja einen Haufen Exponate, die würde ich da gerne mit ausstellen. Denn entweder derjenige, der kommt vom Eidersperrwerk oder er fährt hin zum Eidersperrwerk. Mhm. Ne? Überwiegend Radfahrer, aber eben auch Besucher und Busgruppen, die halten an. Ja, und wir haben außen haben wir schöne Exponate stehen, ein altes Siegel und ein großes Exponat von einem Eiderstedter Haubach. Mhm. Das ist auch immer sehenswert, den Leuten das zu erklären. Mhm. Dann haben wir ein Exponat von den verschiedenen Deichhöhen und von den Deichprofilen, das ist ganz wichtig. Mhm. Und eben dann auch drin von jedem Verein, der sich da denn selber darstellt.
Ich finde das total wichtig, gerade im Spögenkieker halt auch der Schnack mit den Menschen, die vor Ort dann sind. Also ihr Ehrenamtler, ihr seid ja dann vor Ort und man kann auch einfach mal Sachen fragen. Warum ist das so? Wie verhält sich das, wie du eben sagtest, mit der Trauerseeschwalbe und auch mit den Deichprofilen? Ja. Weil wenn wir so über den Deichfuß und Deichsohle sprechen, von den Ausmaßen und so weiter, das ist immer ganz schön, wenn man sich das auch wirklich mal angucken kann.
Richtig,
und mit jemandem auch, so wie wir jetzt drüber schnacken kann.
Das ist ganz wichtig, dass man den Gästen, wenn da Gäste kommen, und einige sind dann so, die laufen einmal durch und und dann sehen auch nicht die Spendenbox. Ne? Und andere sind dann eben, würden Sie uns das denn mal erklären? Oder ich merke, das merkt man den Leuten sofort an, ob die wissbegierig sind oder ob die denn, und dann gehe ich schon von alleine und sage, hier soll ich Ihnen das mal ein bisschen näher bringen. Das gehört einfach dazu, denn das ist ja letztlich unsere Aufgabe da. Ne?
Ja, und ich finde, so wie wir es jetzt mit der Podcast-Folge auch machen, man muss halt auch irgendwie das Wissen, was man hat, weitergeben. Und
das unbedingt, unbedingt. Ne?
Weil ich finde gerade so die Geschichten auch, wie du sagst, von früher, wie war das 62 mit der Sturmflut, mit dem Eidersperrwerk, das sind auch viele Sachen, die kann man auch nicht wissen. Also
Nee. Und ich meine, okay, da sind auch viele, viele hier Eiderstädter und so, die dann kommen, oder wenn ich mit denen dann eine Führung mache oder so, die sagen, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ne? Und wenn Auswärtige, also gerade aus dem Binnenland, die sowieso nicht. Ne?
Nee,
das ist so.
Nee, also von daher schöne Sache, kann man nur jedem ans Herz legen, der hier zu Besuch ist.
Wer hier Urlaub macht, der sollte unbedingt entweder den Spögenkieker oder am liebsten beides, das Sperrwerk. Und wie gesagt, wir haben da ja drüber gesprochen, wegen Besichtigen, dass das möglich ist.
Genau, man kann mit dir, mit Herbert
Wolf, ins Sperrwerk hineingehen und bekommt dann praktisch die Infos, also oder auf Deutsch gesagt, Insiderwissen.
Ja, sehr schön. Insiderwissen vom Plattenland auf Eiderstedt. Ja, finde ich super. Ja, also von daher der Appell, wenn man hier vor Ort ist. Es ist total schön, einfach so durch die Landschaft zu streifen, auch mal über den Deich rüber zu gucken. Aber das ist noch viel schöner, wenn man auch einfach ein bisschen drüber schnacken kann, was das hier eigentlich alles so besonders macht und ausmacht.
Das sollte man unbedingt. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, auch wenn es irgendwie geht, mal eine Wattführung mitmachen. Mhm. Ne? Die Wattführungen werden ja angeboten vom Nationalparkamt, aber es gibt auch noch welche, die Freiberufler sind, die das also ohne Nationalparkamt machen, und da gehöre ich auch dazu. Und das ist immer interessant, den Kindern bzw. auch Erwachsenen mal einen Wattwurm auszugraben oder auch mal die Small Five, also die kleinen Fünf, denn mal zu zeigen, das lohnt sich immer. Ne?
Ja.
Und ich habe da bisher immer viel Freude dran gehabt, auch gerade mit Kindern, denn Kinder, die haben ja dieses Entdecken und dieses, die kommen denn und dann haben sie ein Stück Muschel gefunden oder von einem Krebs ein Bein oder so und dann, ja, was ist das und wo kommt das und dann, oder wenn ein toter Krebs ist, ja, der ist ja tot, das ist ja schade, aber wenn man den Lebendigen hat, dann ist das natürlich ein Highlight, ne?
Ja.
Und dann kriegen die den ja auf die Hand und dann, der zwickt natürlich auch mal, wenn man den nicht richtig anfasst.
Der wehrt sich
auch.
Ich
zeige dem das dann. Ich sage, ihr müsst den Krebs so von hinten anfassen und dann kann er euch nicht kneifen. Ne? Das geht meistens aber daneben. Die sind dann so aufgeregt. Oder. Und da muss ich immer wieder, wo ich so viel Freude dran habe, ist, wenn ich diese Wattführung mache, zum Beispiel die Mädchen, die sind wissbegieriger wie die Jungs.
Ah, ist das
ja,
so?
Ja. Ja, und auch mutiger. Also die sind, wie soll ich sagen, also die nehmen auch eher mal einen Wattwurm auf die Hand. Und Wattwurm, wer den man so richtig gesehen hat, der sieht ja eklig aus.
Ja, das kann
das
man
ist,
so sagen.
Ist kein Schmuckstück.
Nee.
Und die nehmen den auf die Hand und begucken sich den. Und dann, und die Jungs, die
gucken sich das lieber aus der Ferne an.
Ja, die, nee, und die haben dann auch manchmal hier andere Dinge im Kopf. Aber hier im Großen und Ganzen ist das, und ich habe denn ja immer noch so das habe ich von meinem Vorgänger gelernt, ist leider verstorben, Gerd Bonnes. Er hatte immer, wir haben hier in Tönning so einen kleinen Lakritzladen, das ist der Struwit-Laden, und da bekommt man eine Struwit-Tüte. So, und wir haben ja auch hin und wieder das Pech gehabt, dass sich mal ein Kind in einer Muschel geschnitten hat oder auch so irgendwie. Und dann gab das eine kleine Struwetüte als Trostpflaster. Und wir haben dann mit den Kindern immer Folgendes gemacht. Wir haben die Lehrkraft so 30 Meter weggeschickt und dann haben wir den Kindern demonstriert, wie es ist im Nebel im Watt. Und zwar haben wir einem Kind die Augen verbunden und dieses Kind, wir haben dann gesagt, guck mal, da steht dein Lehrer und da gehst du jetzt hin. Und dann haben wir dem Kind ja die Augen verbunden und dann sagt, so, nun lauft man los. Und die anderen Kinder hinten, die mussten ja alle dann Piano, also ruhig sein, und dann ist dieses Kind, und okay, man hat es vielleicht von 10 einmal gehabt, dass so ein Kind auch wirklich auf den Lehrer zugegangen ist. Mhm. Aber meistens, entweder läuft man links weg oder rechts weg. Ne? Aber man hat dann keine Orientierung mehr. Mhm. Und das war immer schön, den Kindern das mal zu zeigen. Ne?
Ja.
Um zu sagen, also wie gefährlich das ist, bei Nebel oder auch plötzlich auftretendem Seenebel. Ne? Genauso habe ich den Kindern immer als erstes am Deich noch erklärt, meine Ausrüstung. Da gehört ein Kompass dazu, da gehört eine 30 Meter Leine dazu, ein Verbandskasten und eine Flasche Wasser. Und ganz wichtig war ein Päckchen mit Traubenzucker.
Ah ja,
das war Pflicht.
Als ne? Notfallausrüstung,
als Notfall,
wenn du
zum Beispiel,
im Watt,
wenn ein Kind unterzuckert,
ja,
ne? Oder auch irgendwie mal Wasser benötigt und so, das war Pflicht.
Mhm.
Und wie gesagt, also Erste-Hilfe-Lehrgang war Voraussetzung und ich habe da viel Freude dran gehabt, gerade mit den Schulklassen. Ne?
Ja. Ich finde, bei diesem ganzen Thema Sturmfluten und auch wenn wir ums Watt sprechen, so dieser Zweiklang Faszination und Gefahr, das trifft es ja eigentlich ganz gut.
Richtig.
Und also ich merke, du hast ganz, ganz viel Begeisterung für dieses Thema in dir. Wenn du so insgesamt über das Thema Sturmflut und so weiter nachdenkst, was überwiegt da bei dir? Also ist es für dich eher faszinierend, wenn es wieder heißt, es steht eine Sturmflut an, oder?
Nein, also bei mir überwiegt der Respekt.
Mhm.
Ne?
Ja.
Also der Respekt vor
den Gefahren.
Vor den Gefahren, ja.
Mhm. Ne?
Und ich kann bloß immer wieder auch appellieren an jeden Besucher, sich, wenn er ins Watt geht, an den Tidekalender zu halten. Also nie bei auflaufendem Wasser, immer bei ablaufendem Wasser rausgehen. Ne? Denn die Flut, die kommt schneller, wie man denkt.
Mhm.
Und bei den Sturmfluten, ja, also da heißt es dann eben, okay, Carolina, die Gefahr ist hier bei uns ja durch das Eidersperrwerk gedämpft.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Aber wenn ich jetzt sage, ich habe immer Respekt vor der Natur.
Mhm.
Ne? Das ist genauso, wenn ich jetzt mit einer Gruppe ins Watt gehe, ne? Da sage ich auch, lauf da ist das fest, lauf nicht zu weit links, da ist das weich,
mhm.
ne? Da könnt ihr einsinken. Ne? Ja, das macht doch nichts. Ja, seid ihr schon mal bis zu dem Hintern im Schlick gewesen? Ich sag, denn, ne?
Dann kommt man nicht schnell wieder raus,
beziehungsweise
im schlimmsten Fall gar nicht
und
wieder
das
raus.
Ist, also, es ist auch müßig denn. Ne?
Mhm.
Und deswegen, also ich zolle dem Ganzen immer Respekt.
Mhm.
Also Angst habe ich nicht, aber mhm. Respekt.
Mhm. Ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung,
ja.
die man haben
ja.
muss. Ne? Ja. Und das prägt, glaube ich, auch das Leben hier
ja.
an der Nordseeküste
also das,
bei uns.
Ist, also mit den Einheimischen, wenn man da so drüber diskutiert oder drüber redet, dann ist das so. Die haben alle mehr oder weniger keine Angst, aber die haben Respekt. Mhm. Ne?
Ja, wir wissen, was passieren
ja.
kann,
ja.
aber wir
und
schlafen
das,
trotzdem
ja,
relativ ruhig
ja.
nachts. Ne?
Und da muss ich auch sagen, also auch, und da kann ich auch so sagen, die Halligbewohner, ne? die leben nicht mit Angst. Also das, wenn man Angst hat, denke ich, ist man da falsch am Platz.
Mhm.
Aber Respekt.
Respekt
sollte man haben.
Und der begleitet einen ja auch hoffentlich dann in allen Lebenssituationen. Ne?
Eigentlich
ja,
schon.
Ne?
Eigentlich
würde ich
schon.
So meinen.
Ja.
Gibt es denn noch was, was dich, wenn du draußen unterwegs bist, ob es jetzt bei einer Führung, die du machst, Wattführung, Eidersperrwerkführung, oder wenn du hier bei dir über den Deich guckst, gibt es noch neue Dinge, die du dazu lernst und dich faszinieren?
Jeden Tag.
Ja.
Jeden Tag. Jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders. Fangen wir mal an mit den Kindern ins Watt. Gehe ich jetzt mit den Kindern ins Watt. Jede Gruppe ist anders. Jedes Kind ist anders.
Mhm.
Ne? Es gibt Kinder, die sind mit Freude dabei, da sind welche, die sind ängstlich, das geht schon los, da sind auch einige, nee, in die Matsche gehe ich nicht und so. Ne? Das erlebt man alles und deswegen, da ist jeder Tag anders.
Ja.
So, und wenn ich jetzt am Eidersperrwerk bin und da eine Führung mache, jede Gruppe ist anders. Und wie gesagt, ich habe ja Gruppen hier von der Küste, ich habe aus den Binnenlandgruppen, ich habe aus der Schweiz Gruppen gehabt. Ne? Ganz kurz mal so, ich ende immer, meine Führungen enden immer damit, mit der Bauzeit des Sperrwerks.
Mhm.
Das Sperrwerk wurde von 1967 bis 1973 gebaut. Die Bauzeit wurde um 4 Monate unterschritten.
Ach, ist das so?
Ja.
Das ist ja selten, dass mal ein Bau eines solchen...
Zur damaligen Zeit, ne? So, und dann kommen die Kosten. Und das Sperrwerk hat bei der ersten Rechnung war man bei 195 Millionen D-Mark. Mhm. So, 195 Millionen, dann war das mit veranschlagt. Und bei der Abrechnung waren es 174 Millionen. Also hatte man auch noch 21 Millionen eingespart. So, und das ist immer so mein Schlusswort. Und dann hatte ich eine Reisegruppe aus der Schweiz und da war eine ganz spitzfindige Frau dabei, die sagte, und was habt ihr mit den 21 Millionen gemacht? Ich sagte, haben wir in die Schweiz gebracht. Ne? Ja, da habe ich die Lacher wieder auf meiner Seite. Ne? Aber machen sich die Menschen ja doch dann Gedanken, auch zum Beispiel, wenn ich sage, die Bauzeit um 4 Monate, ja, das gibt es heute ja nicht mehr. Mm. Ne? Oder auch mit den Kosten. Ja, heute wird ja alles viel teurer. Ne? Und so muss ich ganz ehrlich sagen, erlebt man jeden Tag immer wieder etwas anderes und etwas Neues. Und das ist eben das Schöne daran und auch das Interessante. Ne? Und ja, und du fragtest, wenn ich hier auf dem Deich stehe und wie ich schon vorhin erwähnte, dieser tägliche Reiz mit dem Hochwasser, der ist ja leider weg. Ne? Ich hatte ja anfangs erzählt, bei 6,80 Meter wird zugefahren. Also das heißt, wir haben hier dann gerade eben, dass die Gräben voll sind und die Krüppen voll sind, aber weiter nicht. Mhm. Nein, während ja in früheren Zeiten, wenn die Flut kam hier richtig voll rein, dann hatten wir ja manches Mal auch hier, dass das Vorland denn richtig unterlief, ne? Und überflutet wurde. Tja, aber trotzdem ist es immer noch schön, täglich mal zum Deich oder überhaupt mal zum Deich hochzugucken und sich auch mal, was man eigentlich viel zu selten macht. Man sollte sich, das soll nun nicht heißen, dass ich Alkoholiker bin, aber man sollte sich eine Flasche Bier nehmen
und an Deich setzen.
An Deich setzen und das Fernglas nicht vergessen und mal richtig so eine halbe Stunde sitzen und alles beobachten. Man geht hoch. Leider ist es so, wir gehen hoch und dann machen wir einmal die Runde und dann gehen wir wieder runter. Mhm. Aber wenn man jetzt mal so eine halbe Stunde da oben sitzt, würde man vielleicht auch von der Natur, trotzdem, wo wir hier ja diese unbeweidete Fläche haben, würde man ja von der Natur auch mal was mehr mitbekommen.
Mhm. Und einfach mal innehalten hat ja noch nie geschadet.
Oder auch mal in sich reingehen ohne Flasche Bier.
Ja, ob mit oder ohne Bier auf dem Deich ist immer schön, würde ich sagen. Ne? Und ich habe es ja eben schon gesagt, als wir gestartet sind mit unserer Aufnahme. Wir haben hier bei dir ja wirklich den besten Blick auf den Deich in Olversum und ich war eben schon ganz fasziniert und auch kurz wirklich abgelenkt, weil hier so eine unglaubliche süße Schafherde einfach mal von links nach rechts über den Deich gelaufen ist und also ich muss sagen, das ist ja besser als Kino. Ne? Ja. Also das einfach nur mal zu gucken und du hast schon gesagt, du wirst den Blick auch nicht müde, den Deich zu gucken. Weil du ja auch weißt, du kannst auch einfach hochgehen und dann drüber gucken.
Ich kann hochgehen und rüber gucken oder ich kann, wenn das schlechtes Wetter ist, bleibe ich drin, dann bleibt das eben nach. Aber ansonsten, es ist einfach nur schön, hier zu wohnen. Und ich kann mir auch nicht, wir haben ja, meine Frau und ich, wir haben auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, uns zu verkleinern. Ne? Denn das Haus ist eigentlich für uns beide viel zu groß. Und aber ich möchte hier nicht weg. Ne? Und ich glaube, das kannst du verstehen.
Das kann ich gut verstehen, ja. Wir haben das große Glück, hier wohnen zu dürfen und die Natur jeden Tag zu erleben. Ne?
Ne. Und da sind so viele, auch viele Fremde, die dann anhalten. Und ich bin natürlich auch ein Typ, ich mache gerne mit den Fremden, wenn die denn hier mal so anhalten und mal ein Wort schnacken oder dass man den Leuten auch mal, viele Binnenländer oder auch so weiter Südländer, die meinen ja, der Norddeutsche ist stur. Und das sollte man denen doch zeigen, anders, dass es anders ist.
Ja. Ne? Ja. Ja. Wir können auch und stur sein, aber
das können wir, ja.
Eigentlich sind wir ja ganz gelassen. Ja. Und
das ist eben, denn meistens ist es so, wenn ich dann erst mit denen ins Gespräch komme, dann endet das Gespräch hier hinten auf dem Hof bei
einer Flasche Bier,
Glas Wasser oder einer Flasche Bier. Und dann wir, ja, und nun haben wir so viel gehört und so viel gelernt und ja, nun können wir weiter. Ja, ja. Sind viele, viele liebe Gäste, sind auch manchmal Gäste, die nicht so lieb sind, aber das kennst du von St. Peter genauso.
Nein. So wie wir Menschen sind, ne?
So wie wir Menschen sind.
Das jeder hat auch mal einen schlechten Tag.
Oder das, ja.
Genau.
Nein. Ja. Nee, und wie gesagt, im Sommer laufen hier ganz viele Gäste auch oben auf dem Deich denn und nee, das ist schon.
Es ist schön.
Schon
hier.
Eine schöne Gegend hier zu wohnen. Also, und wie gesagt, ich möchte hier auch so schnell noch nicht weg. Hoffe, dass mir der liebe Gott noch ein paar Jährchen gibt, dass ich hier noch ein paar schöne Jahre hinterm Deich verbringen kann.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich glaube, ein schöneres Schlusswort könnte es nicht geben.
Eigentlich nicht.
Für unsere heutige Folge. Ne?
Schön.
Na, also ich sage ganz, ganz lieben Dank, Herbert, für die tollen Infos,
die du... Hat mir Spaß gemacht und jederzeit wieder.
Ja,
vielleicht
gerne.
Dann über ein anderes Thema.
Genau, also ich meine, wir hatten eben schon mal gesagt, über das Eidersperrwerk könnte man wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde nur an sich schnacken oder noch mal mehr über Deich oder Ebbe, Flut, Gezeiten.
Wattführung ist
auch noch mal ein Thema für sich.
Ja, ja.
Genau, da fällt uns bestimmt was ein.
Da fällt
wir
uns
noch mal
was
gucken.
Ein, ja.
Ja,
das denke ich.
Dann sage ich für heute erstmal vielen Dank.
Gerne. Ne?
Und ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern hat es auch Spaß gemacht. Viele Infos und unser Appell, wenn ihr hier seid, schaut mal im Spökenkieker oder anderen Naturkundemuseum, Museen vorbei.
Ja, wir haben ja in Kardingsiel noch
das NABU-Zentrum.
Das NABU-Zentrum ist auch sehenswert.
Ja, das Multimar-Wattforum,
Pönning.
Nein. Genau. Also zu entdecken gibt es bei uns auf jeden Fall genug.
Zu entdecken gibt es mehr wie genug, ja.
Ja. Ja, genau. Angucken müsst ihr euch das aber dann selber, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das ist so.
Na, und wir freuen uns, wenn ihr hier bei uns seid und wir auch mit euch dann nochmal ein bisschen schnacken können. Und ja, genau. Ich sage nochmal vielen Dank für die heutige Folge, für das Gespräch. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns bald wieder. Na? Bis dahin erstmal. Tschüss und bis bald.
Und moin.
Genau, und moin. Kick mal wieder in, ne?
Ja.
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.